Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
Wie ich während der Null-Fälle-Kampagne aufrichtige Gedanken bewahrte und Falun Dafa bestätigte. Wegen der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking und des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas lancierte das Regime erneut eine gegen Falun Dafa-Anhänger gerichtete Null-Fälle-Kampagne. Nach meinem Verständnis handelte es sich dabei um eine flächendeckende Aktion, durchgeführt von den Bezirksregierungen, Unterbezirksbüros, Nachbarschaftskomitees und örtlichen Polizeistationen. Die Behörden verteilten einen Fragebogen, während die Polizeibeamten jeden Praktizierenden verhörten. Der gesamte Vorgang wurde aufgezeichnet und die Videos als Beweismittel vorgelegt. Dabei lauteten die drei Kernfragen: Praktizieren Sie weiterhin Falun Dafa? Glauben Sie, dass Falun Dafa eine Sekte ist? Wie denken Sie über Meister Li Hongzhi? In meinem Fall wiesen die Behörden vor ihrem Besuch zunächst meinen Arbeitgeber an, mich unter Druck zu setzen. Meine Kollegen teilten mir mit, dass der Parteisekretär des Unternehmens am nächsten Tag mit mir sprechen wolle, was mir die Möglichkeit gab, meine Aussage vorzubereiten. An jenem Abend überprüfte ich meine Gedanken gründlich. Die Angelegenheit stellte eine große Prüfung für mich dar, gleichzeitig jedoch auch eine Gelegenheit, das Pfad zu bestätigen und über die Fakten aufzuklären. Der Meister sagte 2006 in seiner Fahrerklärung in Kanada: So dürft ihr nicht alle auftretenden Probleme als Störungen für eure richtige Arbeit, für das Lernen vom Pfad oder für eure Erklärung der wahren Umstände betrachten. Nein, wenn Probleme auftauchen, dann ist das eine Gelegenheit für die Erklärung der wahren Umstände. Zitat Ende. Ich schob jeden Gedanken an eine Störung durch die alten Mächte beiseite. Solange ich das Pfad in meinem Herzen bewahre und das Pfad als Meister betrachte, würde ich diese Prüfung bestehen können. Zunächst galt es, den Kampfgeist zu bezwingen und nicht so zu agieren, als sei ich gegen die Beamten, die mich befragten. Ansonsten könnte das meine Arbeit, meinem Leben und meinen zukünftigen Möglichkeiten, das Pfad zu bestätigen, unnötigen Schaden zufügen. Zweitens bereitete ich mich darauf vor, ihnen von den enormen gesundheitlichen Vorteilen von Falun Dafa zu erzählen. Der Meister sagte 2004 auf der Pfarrkonferenz in New York: Denn die Erkenntnisse vom Pfarr müssen alle Schritt für Schritt erlangt werden. Wenn du plötzlich so hoch erklärst, wird er abgeschreckt. Du kannst sagen, dieses Pfarr ist sehr gut. Es hat eine sehr gute Wirkung auf die Gesundheit eines Menschen. Es ist vorteilhaft, sowohl für den Körper als auch für den Geist eines Menschen. Es kann dazu führen, dass die Moral wieder ansteigt. Dieses Buch ist sehr gut. Willst du es einmal lesen? Oder willst du dich darüber erkundigen? Zitat Ende. Ich wollte Wahrhaftigkeit bezeugen. Eines der drei Hauptprinzipien von Falun Dafa. Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht. Ich wollte keiner ihrer Fragen ausweichen, sondern meine wahren Gedanken aussprechen. Danach sandte ich aufrichtige Gedanken aus und bat den Meister, mir zu helfen. Am darauffolgenden Tag teilte man mir um 10.30 Uhr mit, dass der Parteisekretär mich zu sprechen wünsche. Ich erfuhr, dass 8 Personen aus unterschiedlichen Regierungsabteilungen gekommen waren, um mein Unternehmen über die Null-Fälle-Kampagne zu informieren. Der Sekretär wurde erst letztes Jahr in unser Gebiet versetzt und war über meine Situation nicht im Bilde. Er erläuterte mir zunächst die Anforderungen der Null-Fälle-Kampagne, die von einer höheren Regierungsabteilung stammte. Dann fragte er mich, ob ich noch Falun Dafa praktizieren würde, was ich mit einem kurzen Ja bestätigte. Er wollte wissen, warum ich es praktizierte. Ich antwortete, dass ich gesundheitlich davon enorm profitieren würde. Dazu sagte er nichts. Um seinen Vorgesetzten einen Bericht vorlegen zu können, versuchte der Sekretär, mich zu überreden, weiterhin zu praktizieren, aber nicht ausdrücklich Falun Dafa. Andere Qigong-Praktiken würden ebenfalls eine Reihe von Bewegungen oder Meditationen beinhalten. Ich lehnte das entschieden ab und erklärte, dass jede Praxis ihre eigenen Prinzipien habe. Da ich ausschließlich von Falun Dafa profitierte, sei es mir nicht möglich, gegen mein Gewissen zu handeln. An meinem Arbeitsplatz sei ich dafür bekannt, dass ich bei meinen Forschungen gründlich und gewissenhaft arbeitete und stets ehrlich sei. Was die Bezeichnung von Falun Dafa als Sekte betrifft, sagte ich ihm, dass es dafür keine rechtliche Grundlage gäbe. Erstens ist laut einer öffentlichen Information im Internet Falun Dafa unter den vom chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit aufgelisteten 14 Sekten nicht zu finden. Zweitens gibt es keine Gesetze, Verordnungen oder offiziellen Dokumente, die Falun Dafa als Sekte bezeichnen. Meine Worte trafen ihn unvorbereitet. Falls er mir nicht glauben würde, fuhr ich fort, könne er sich an die zuständigen Stellen wenden, um die Dokumente einzusehen. Falls es ein juristisches Dokument gäbe, das Falun Dafa als Sekte bezeichne, wolle ich es gerne sehen und die Angelegenheit weiter besprechen. Des Weiteren erzählte ich ihm, dass die sogenannte Selbstverbrennung auf dem Platz des himmlischen Friedens eine Fälschung gewesen sei. Sie sei von der kommunistischen Partei inszeniert worden, um Falun Dafa zu diffamieren. Das könne man auf der offiziellen Webseite der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation, UNESCO, nachlesen. Ich erläuterte drei Aspekte. Erstens wies Wang Jingdongs Körper starke Verbrennungen auf. Wie konnte also eine zwischen seinen Beinen eingeklemmte, mit Benzin gefüllte Sprite-Flasche unversehrt bleiben? Zweitens konnten die Polizeibeamten auf dem riesigen Platz des himmlischen Friedens unmöglich innerhalb so kurzer Zeit Feuerlöscher oder sogar eine Decke herbeischaffen. Die einzige Erklärung dafür ist, dass sie dort im Voraus deponiert wurden. Drittens, wie schaffte es Liu Siying, nach einem Luftröhrenschnitt zu sprechen? Der Sekretär war verblüfft. Was ich Ihnen heute erzählt habe, ist gut dokumentiert. Sie können es selbst überprüfen, schloss ich. Am nächsten Tag suchte der Sekretär erneut das Gespräch mit mir. Er bestätigte, dass Liu Siying nach ihrem angeblichen Luftröhrenschnitt tatsächlich hätte sprechen können. Dann holte er ein Dokument des Bezirksamtes hervor und bemerkte, dass Falun Dafa darin als Sekte aufgeführt sei. Bei diesem Amt handelt es sich um eine Strafverfolgungsbehörde, erklärte ich. Es kann seine eigenen Regeln und Vorschriften in Übereinstimmung mit den Vorschriften der übergeordneten Regierung formulieren, hat jedoch keine Befugnis, Falun Dafa als Sekte abzustempeln. Aus diesem Dokument geht nicht hervor, auf welches Gesetz es sich abstützt, daher ist es ungültig. Die Verfolgung von Falun Dafa hat einen großen Einfluss auf die internationale Gemeinschaft. Wenn also kein offizielles Dokument gefunden werden kann, bedeutet das, dass kein relevantes Gesetz Falun Dafa als Sekte deklariert. Der Sekretär äußerte, dass der oberste Gerichtshof und die oberste Staatsanwaltschaft in dieser Angelegenheit gerichtliche Auslegungen vorgenommen hätten. Laut Gesetz über die Gesetzgebung liegen die Gesetzgebungsbefugnis und die richterliche Auslegungsbefugnis beim Nationalen Volkskongress. Gerichtliche Auslegungen durch den obersten Gerichtshof und die oberste Staatsanwaltschaft sind nicht gültig, warf ich ein. Er entgegnete, dass sich viele Dinge auf die gerichtliche Auslegung durch den obersten Gerichtshof und die oberste Staatsanwaltschaft stützen. Ich nutzte die Gelegenheit und erklärte, dass die Verfolgung von Falun Dafa ausschließlich aus dem persönlichen Willen von Jiang Zemin lanciert worden sei. Seine Nachfolger Hu Jintao und Xi Jinping hätten sich nie dazu geäußert. Mit der Anordnung Nummer 50 des Hauptamtes für Presse und Veröffentlichungen sei sogar das Verbot von Falun Dafa-Büchern aufgehoben worden. Ich sprach auch das Thema Politik an. Falun Dafa-Praktizierende haben keine politischen Ziele. Falun Dafa wird seit fast 30 Jahren weltweit praktiziert. Welche Gruppe würde nach einer so langen Zeit ihre politischen Absichten nicht an die Öffentlichkeit bringen? Falun Dafa hat nie die Absicht geäußert, das Regime zu stürzen. Wir halten jedoch daran fest, dass die Partei Lügen verbreitet und man nicht alles glauben sollte, was sie sagt. Alle Behauptungen der Partei über Falun Dafa sind definitiv falsch. Der Sekretär stimmte mir im Wesentlichen zu, dass man nicht alles glauben sollte, was die KP sagt. Er war sich darüber im Klaren, worum es bei Fall und DAFA geht, und lobte gewissermaßen meine klare Denkweise und mein Streben nach der Wahrheit. Am dritten Tag sprach ein Polizeibeamter und der Leiter des Nachbarschaftskomitees mit mir. Sie hatten von meinem Arbeitgeber von meiner Position erfahren und schienen angesichts meiner Behauptung, die Verfolgung von Fall und DAFA sei gesetzeswidrig, ein wenig hilflos. Sie betonten immer wieder, dass es ihnen egal sei, ob ich Fall und DAFA praktizierte oder nicht. Sie würden nur die Formalitäten erledigen und hofften, dass ich mit ihnen kooperieren würde. Während des gesamten Prozesses bemühte ich mich, Ruhe zu bewahren, hielt jedoch entschlossen an meiner Haltung fest. Ich werde keinesfalls gegen mein Gewissen handeln und bei Fragen keinesfalls lügen. Meine Antworten entsprechen meinen wahren Gedanken. Später versuchten sie, mich einzuschüchtern. Wenn sie nicht mit uns kooperieren, lassen wir ihren Fall eskalieren. Sie könnten ins Gefängnis kommen. Die Arbeit ihrer Ehepartnerin und sogar die Zukunft ihrer Kinder werden davon betroffen sein. Die ganze Zeit über behielt ich eine aufrichtige Geisteshaltung bei, mit einem stillen Gedanken im Inneren. Ich hoffte, durch meine Worte und Taten die wahre Natur und den Charakter eines Fall- und DAFA-Praktizierenden zu bezeugen. Unter keinen Umständen würde ich meinen Glauben an Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht aufgeben. Gleichzeitig bat ich den Meister um Schutz. 1,5 Stunden später wendete sich das Blatt. Der Direktor des Unterbezirks und der Direktor der Polizeistation suchten mit mir das Gespräch. Sie baten alle anderen, den Raum zu verlassen. Der Direktor des Unterbezirks versicherte mir zunächst, dass er mich nicht zum Lügen zwingen würde und drückte seinen Respekt für diejenigen aus, die die Wahrheit sagen. Der Leiter der Polizeistation äußerte, dass nichts falsch daran sei, an Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht zu glauben und dass ich weiterhin Fall und DAFA praktizieren und DAFA-Materialien und Bücher in meiner Wohnung haben könne. Ich bedankte mich bei ihnen, dass sie mich nicht zum Lügen zwangen. Danach stellten sie mir ein paar Fragen, die in keinem Zusammenhang mit den 3 Kernfragen standen, und schickten mich anschließend nach Hause. So wurde diese Angelegenheit beigelegt. Das folgende Gedicht des Meisters kam mir in den Sinn. Gnade von Meister und Jünger. Verrückt, bösartig, der Wind 4 Jahre heult. Das Steuer beherrscht, die Richtung nicht irregeführt. DAFA-Jünger in dämonischen Schwierigkeiten, großer Druck, den Willen nicht ändert. Meister und Jünger von Gefühlen nicht sprechen. Buddhas Gnade schmilzt Himmel und Erde. Wenn aufrichtige Gedanke der Jünger ausreicht, der Meister hat die Kraft, zum Himmel zurückzuführen. Nach meinem Verständnis resultierte dieses zufriedenstellende Ergebnis aus 2 Dingen. Zum einen ließ ich während der 3 Tage der Befragung zu keinem Zeitpunkt Kampfgeist aufkommen. Andererseits nutzte ich die Gelegenheit, das Fahr zu bestätigen und die Fakten zu verdeutlichen. Mit meinen Worten und Taten bezeugte ich allen, die mit mir gesprochen hatten, dass Fall und DAFA Praktizierende selbst unter Druck der Wahrheit treu bleiben, was in der heutigen Gesellschaft sehr selten ist. Darüber hinaus konnte ich ihnen erfolgreich vermitteln, dass die Verfolgung keine rechtliche Grundlage hat.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.